ein Freudenfest für uns als Gemeinde, dieses Tauffest und die Täuflinge, euer Zeugnis am Ufer und dann, wie ihr da in Weiß ins Wasser gelaufen seid. So ein schönes Bild, so eine schöne Symbolik. Weiß, weil ihr rein seid in der Stellung vor Gott. Ihr seid jetzt rein in der Stellung. Paulus, wenn er Briefe geschrieben hat, der hat die Gemeinde oder die Geschwister häufig an die Heiligen genannt. Er hat sie Heilige genannt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch wohlfühlt dabei, wenn ihr sagt, ich bin ein Heiliger, weil unser Leben häufig nicht so aussieht, wie man sich das von einem Heiligen vorstellt, wie man sich das halt von Jesus vorstellt oder wie man es von Jesus kennt. Und das soll heute auch Thema sein, der Christ und die Sünde. Darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Wir sind Heilige in Christus, wir sind von unserer Stellung her heilig, aber wie sieht es mit unserem Leben aus? Und wo ist da das Problem? Und ich möchte mit diesem Mann anfangen. Moment. Das ist nicht Jeff. Für diejenigen, die Jeff nicht kennen, es ist der Gründer dieser Gemeinde. Der ist jetzt wieder in den Staaten zurück, in seiner wohlverdienten Rente. Und die haben eine gewisse Ähnlichkeit. Nein, dieser Mann, kennt ihn jemand? Dieser Mann wusste 11 Jahre lang selber nicht, wer er ist. 2004 wurde er bewusstlos und nackt hinter einem Burger King Restaurant in Richmond Hill gefunden. Und er hatte da auch scheinbar einige Kopfverletzungen. Und er hatte keine Ausweispapiere, keine Erinnerungen an seine Vergangenheit. Und er wusste nicht, wer er war. Und dann haben Ärzte festgestellt, er leidet unter retrograder Amnesie, also ein Erinnerungsverlust. Also er wusste überhaupt nicht, wer er ist. Er kannte seine Identität nicht. Und weil sie eben unbekannt war, die Identität, gab man ihm den Namen Benjamin Kyle. Benjamin, so hieß das Krankenhaus. Und Kyle, so hieß die Straße, wo er gefunden wurde. Also es war jetzt sein neuer Name, seine neue Identität. Fingerabdrücke ergaben zunächst keine Treffer. Und er hatte halt dadurch, dass er keine Identität hatte, hatte er massive Probleme im Leben. Er hatte keine Sozialversicherung, keinen Führerschein, keine legale Arbeit. Kaum Zugang zu staatlicher Hilfe, also er war vollkommen verloren. Und dann erst Jahre später durch DNA, Genealogie und Ahnenforschung und was nicht, sonst noch alles, das wurde dann eingesetzt und 2015, also 11 Jahre später, gelang der Durchbruch. Sein echter Name wurde als William Burgess Powell bestätigt und er stammte ursprünglich aus Lafayette. Also 11 Jahre lang kannte er seine Identität nicht. Er wusste nicht, wer er ist. Und diese Frage nach der Identität, die betrifft uns alle. Jeder Mensch fragt sich, wer bin ich, wozu lebe ich? Das fängt schon bei kleinen Kindern an und wenn wir auch gerade im Kindergarten oder so, versucht man Kindern auch schon zu sagen, wer sie sind oder wer sie sein können. Oder auch Eltern versuchen den Kindern das irgendwas einzutrichtern. Filme sind auch häufig mit einer Botschaft, du kannst sein, wer du willst. Sei wild, sei frei. Sei, wer du willst. Ja, und das Denken über uns selbst, wie wir über uns selbst denken, wer wir sind, das beeinflusst eben auch unser Handeln. Und daher ist es wichtig, dass wir ein richtiges Bild von uns haben oder das richtige Bild von uns. Und ich habe den Eindruck, dass wir als Christen sehr häufig darunter leiden, unter ähnlichen Folgen wie dieser Mann eben, der sein Gedächtnis verloren hat. Wir vergessen, wer wir sind und das wirkt sich auf unser Leben aus. Wir haben massive Probleme, wir leben nicht in der Gewissheit unserer wahren Identität. Und das wirkt sich aus. Und ich glaube, wenn wir jeden Einzelnen nach vorne lassen würden, wir könnten Stunden, Tage, Wochen hier sitzen, wenn jeder hier über seine eigenen Probleme oder sein Versagen klagen würde. Ja, also, und woran liegt das? Und ich denke, es hat ganz viel mit unserer Identität zu tun und mit unserer Gewissheit über unsere Identität. Möchtest du wirklich Frieden haben? Möchtest du Freude haben? Egal, was passiert. Egal, wenn die Umstände auch vielleicht sich dramatisch ändern. Ich glaube, das wollen wir alle. Wir alle wollen unerschütterlich sein. Wir wollen so eine Sicherheit haben. Aber wie? Wie soll das gehen? In einer Welt, die gefallen ist, wo die Sünde da ist, die uns so leicht gefangen nimmt, wie so eine Würgeschlange legt sie sich um uns herum und schnürt uns die Luft ab. So geht es uns doch oft mit der Sünde, oder? Und vielleicht haben einige unter uns auch das Denken, dass sie im Glaubensleben nicht vorankommen, weil sie einfach nicht genug tun. Wir machen einfach noch nicht genug. Ich habe nicht genug gebetet, nicht genug die Bibel gelesen, deswegen ist mir das passiert. Wie komme ich von meiner Sucht los? Wie bekomme ich meine Gefühlsschwankungen in den Griff? Wie bekomme ich meine Finanzen in den Griff? Wie komme ich aus meinem zerstörerischen Lebensstil raus? Wie komme ich von der Pornografie los? Wie bekomme ich meine Augen und meine Gedanken in den Griff? Und wenn die Antwort immer ist, ja, du musst einfach mehr machen, mach noch mehr, dann wird sich das niemals ändern. Und irgendwie merken wir haben dann keine Antworten auf all diese Fragen, auf all diese Probleme, die auf uns zukommen. Und unser heutiger Text gibt uns eine Erinnerung, wer wir sind. Wer du und ich bist, wer wir sind in Christus. Dass wenn du in Christus bist, und die Unterscheidung, die werde ich noch später genauer machen, dass er dann auch unsere Identität ist. Und das ist der Schlüssel. Jesus ist unsere Identität. So wie du denkst, so bist du am Ende. Und für das, was du dich hältst, das bestimmt dein Leben. Und ich habe hier so eine logische Kette, und ich denke, es stimmt mit der Bibel auch überein. Unsere Gedanken, die werden zu Handlungen. Und Handlungen führen dann zu Gewohnheiten. Gewohnheiten formen den Charakter, und der Charakter beeinflusst unseren Wandel mit Gott. Und wenn wir jetzt über unsere Probleme sprechen, wo müssen wir ansetzen? Bei unserem Denken. Unser Denken muss verändert werden. Das ist der allererste Schritt. Ich sage nicht, dass es der einzige Schritt ist, aber das ist der erste Schritt. So wie ich denke, so werde ich auch handeln. Und das ist genau der Punkt, wo Gott auch bei uns, bei dir und mir im Leben ansetzen will. Und in unserem Text werden wir heute hören, wie das Wissen über unsere Identität mit Christus unser Leben wirklich verändert. Und zwar immer mehr, dass wir immer mehr in sein Ebenbild verändert werden. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt gerne Römer 6 auf. Wir werden uns heute überwiegend darin aufhalten. Römer 6, die ersten Verse hat Daniel heute schon am Ufer erwähnt. Wir lesen die Verse 5 bis 11. Römer 6, die Verse 5 bis 11. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus nennt hier drei Dinge, an die wir uns erinnern sollen. Und diese Gliederung, die sieht folgendermaßen aus. Erstens, erinnere dich, du bist eins mit Christus. Zweitens, erinnere dich, du bist mit Christus gestorben. Und drittens, erinnere dich, du bist mit ihm auferstanden. Du musst dein Denken der Realität anpassen. Erst dann kann wahre Veränderung in deinem Leben stattfinden. Und wenn du heute hier bist und du bist noch kein Christ, dann findest du heute drei wichtige Anhaltspunkte, damit dein Leben sich wirklich verändert. Weil das sind drei Dinge, die du verpasst, wenn du Christus nicht hast. Also erstens, erinnere dich, dass du mit Christus eins bist. Ja, wir dürfen nie vergessen, woher wir kommen. Wir Menschen sehen uns ja gerne neutral, wie die Schweiz. Wir wollen mit keinem Ärger haben, wir wollen mit keinem Streit haben. Wir wollen uns am besten auch gar nicht positionieren. Aber die Bibel macht unsere Beziehung oder unsere Position vor Gott ganz klar. Sie sagt, wir waren Feinde Gottes. Jeder Mensch ist von Geburt an ein Feind Gottes. Und wenn wir jetzt schon im Römerbrief sind, gehen wir zu Kapitel 3, Vers 23. Und der räumt auch jeden Zweifel aus. Da heißt es nämlich, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle haben gesündigt. Alle verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Und was ist die Konsequenz, dass wir nicht Gemeinschaft mit Gott haben können? Wir können nicht da sein, wo Gott ist. Da beginnt jeder Mensch. Und durch den Sündenfall, also als Nachkommen Adams, sind wir alle in Sünde geboren. Ja. Und ich verkürze das jetzt, aber Gott lässt uns da nicht stehen. Wenn wir weiter blättern in Römer 5, Vers 1, also zwei Kapitel weiter, Römer 5, Vers 1, da heißt es nun, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben an Jesus werden wir errettet. Und durch die Errettung hat Gott uns in eine neue Beziehung gestellt. Es heißt nicht mehr, wir sind nicht mehr Feinde Gottes, sondern wir sind jetzt Freunde. Wir haben Frieden mit ihm. Wir haben einen tiefen Frieden mit Gott. Aber das war es auch noch nicht. Weil jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, was wir gelesen haben. Kapitel 6, Vers 5. Wir sind eins mit Christus. Und das ist ein Schritt weiter, als einfach nur Frieden zu haben. Durch Christus hat er uns mit ihm eins gemacht. Das ist mehr als Beziehung. Das ist Identität. Wir sind eins mit ihm. In seinem Tod und in seiner Auferstehung. Er hat uns eins gemacht. Wir haben eine neue Identität. Eins mit Christus. Und das, was wir heute bei der Taufe gesehen haben, das stellt gerade dieses Einswerden des Gläubigen mit Christus so deutlich dar. Ja, Daniel hat es auch schon erklärt. Es symbolisiert, was bei einem Christen passiert, sobald er sich bekehrt, sobald er Jesus angenommen hat. Jesus ist in den Tod gegangen und er ist auferstanden. Und genauso symbolisieren wir das auch eben mit der Taufe und bezeugen es, dass unser altes Leben begraben wurde. Wir tauchen unter und begraben das alte Leben. Und in der Regel wird der ganze Mensch beerdigt oder begraben. Deshalb wird auch der ganze Körper untergetaucht. Also wird das alte Leben beendet. Es wird begraben. Und das tut Gott. Das tun nicht wir. Nicht wir töten oder kreuzigen unseren alten Menschen, sondern das tut Gott. Also die Identität unseres alten Menschen ist beendet. Und dieses Wiederauftauchen, dieser schöne Moment, wenn der Täufling wieder auftaucht, symbolisiert das neue Leben, das jetzt beginnt. Neues Leben. Das ist jetzt nicht bei der Taufe passiert. Das ist schon vorher passiert. Aber die Taufe zeigt es einfach nochmal so deutlich. Und das Hauptargument von Paulus für das neue Leben ist was? Das ist die Auferstehung von Jesus. Dass Jesus auferstanden ist, ist sein Hauptargument. Wenn wir einen Vers zurückgehen, wir haben ab Vers 5 gelesen, wir gehen einen Vers zurück, da heißt es im Vers 4, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Gleich wie Christus von den Toten auferweckt ist, werden wir Gläubigen in ihm in einem neuen Leben wandeln. Das ist die Konsequenz davon, dass wenn du gläubig geworden bist an Jesus Christus. Und das hat Auswirkungen auf dein Jetzt. Es ist jetzt ein neues Leben. Es ist ein neues Leben, von dem er hier spricht. Und wieso ist es so, dass wir in einem neuen Leben wandeln? Eben weil er von den Toten auferweckt worden ist. Die Auferstehung bekräftigt das. Das ist das Hauptargument von Paulus. Wenn wir mit Christus eins gemacht sind, wenn wir eine Einheit sind, dann ist mit uns, was mit ihm ist. Er ist der Sünde gestorben, so auch du. Er ist auferstanden zum neuen Leben, so auch du. Eigentlich geht es in diesem Kapitel ja um die Frage, wenn wir Christen aus Gnade errettet sind, können wir dann einfach sündigen? Können wir einfach in der Sünde bleiben und die Sünde so richtig ausschöpfen und genießen? Und die Antwort von Paulus lautet, nein, niemals, niemals, warum nicht? Weil der Gläubige eins ist mit Christus. Christus ist unsere neue Identität und deswegen kann es gar nicht sein, dass ich in der Sünde bleibe. Also erinnere dich daran, dass du eins bist mit Christus. Wir müssen uns dieser Einheit mit Christus bewusst sein, aber was das eigentlich alles auch beinhaltet. Und wenn wir die Bibel lesen, dann hab Acht darauf, wie oft es heißt, in Christus. Ich gebe nur ein paar Beispiele, weil ich kann das jetzt nicht ausführen. Es gibt nämlich über 80 Stellen. Paulus schreibt zum Beispiel in Korinther, dass wir in Christus Gottes Gerechtigkeit bekommen. Also das heißt, wenn wir mit ihm vereint sind, dann sind wir vor Gott gerecht. Also Gott schaut auf uns und er sieht keinen Fehler, sondern er sieht die Gerechtigkeit von Jesus. Ja, 2. Korinther 5, Vers 21. In Christus haben wir Gottes Gerechtigkeit. Und das gilt dir als Gläubiger, das gilt dir. Hältst du das für wahr? Und wenn wir dann zum Beispiel im Römerbrief einfach nochmal weiterblättern, wir haben es ja alle aufgeschlagen, Römer 8, Vers 1, dass wir es auch mal sehen, hier heißt es, 8, Vers 1, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. In Christus gibt es keine Verdammnis mehr. Diese Einheit, die Paulus hier beschreibt, die hat Auswirkungen auf dein Leben, ganz praktisch. Du bist gerecht in Christus. In Christus keine Verdammnis mehr. Die Strafe ist bezahlt. Wenn du in Christus bist, er hat bezahlt. Oder vielleicht in Epheser 2, Vers 10, in Christus Jesus sind wir geschaffen zu guten Werken. Also das dient auch der Heiligung. Unsere Einheit mit Christus hat gute Werke zufolge. Und wie gesagt, das Neue Testament ist voll davon. Und ich werde diesmal keine Liste auslegen mit den ganzen Stellen, sondern lest aufmerksam und achte darauf, wenn es heißt in Christus, dann betrifft es uns und es ist etwas, woran wir Anteil haben, weil wir eins mit ihm sind. Das sind Verheißungen, das sind Zusagen, die Gott uns gibt. Wir müssen unser Denken der Realität anpassen. Lasst uns diese Wahrheiten verinnerlichen. Ich bin gerecht vor Gott. Nicht, weil ich so wunderbar bin, sondern weil Christus so wunderbar ist und ich eins mit ihm bin. Und all diese Wahrheiten, die wir in der Bibel lesen, die müssen wir für wahr halten, an die müssen wir uns klammern. Also erstens, erinnere dich daran, dass du eins bist mit Christus. Das hat ganz praktische Auswirkungen auf dein Leben. Zweitens, erinnere dich, die Verse 6 bis 7, dass du mit Christus gestorben bist. Ich lese nochmal die Verse. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Und er beginnt mit den Worten, wir wissen. Also du kannst es mögen oder nicht. Du kannst es fühlen oder auch nicht. Paulus spricht hier über Tatsachen, die wir wissen. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist. Was ist der alte Mensch? Der alte Mensch bezeichnet die ganze Identität des Menschen in Adam, also den unbekehrten Menschen unter der Herrschaft der Sünde, mit all seinen Gewohnheiten, mit all seinen Begierden. Und dieser Mensch ist mit Christus gekreuzigt. Das hat Gott getan. Die Kreuzigung des Fleisches geschieht also grundsätzlich immer bei der Bekehrung. Wer Christus gehört, hat mit dem alten sündigen Lebensprinzip gebrochen. Und der Sieg über Sünde beginnt nicht mit menschlicher Disziplin, mit harter menschlicher Disziplin, sondern mit der Einheit mit Christus. Und das müssen wir für wahr halten. Wir sind eins mit Christus. Und Paulus macht eine weitere Schlussfolgerung und sagt, denn wer gestorben ist, also in Vers 7, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Na klar, wenn jemand gestorben ist, dann kann derjenige ja nicht mehr sündigen. Wenn zum Beispiel ein Angeklagter vor Gericht freigesprochen wird, dann kann er für nichts mehr angeklagt werden. Und so ist auch mit der Sünde. Als Gläubiger bist du von der Sünde freigesprochen. Die Sünde ist nicht mehr dein Herr. Ja, ein Toter muss seinem Herrn auch nicht mehr gehorchen. Und er kann es auch gar nicht. Der Herr hat keine Macht mehr über ihn. Wenn jetzt hier ein Toter liegen würde und der hat zu seiner Lebzeit Eis geliebt und du würdest ihm ein Eis hinhalten, er würde nicht reagieren. Oder wenn er eine Abhängigkeit hätte, Alkohol oder Rauchen, und du hältst ihm eine Zigarette hin, er wird nicht danach greifen. Er ist tot. Und so ist es auch bei uns. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns. Durch die Einheit mit Christus und das neue Leben ist dieses alte Verhältnis, es ist beendet. Und das müssen wir für wahr halten. Ein für alle Mal ist das passiert. Ja, vielleicht denkst du dir jetzt, naja, aber mit der Sünde in meinem Leben habe ich trotzdem zu kämpfen. Sünde gibt es in meinem Leben, also irgendwie stimmt Theorie und Praxis nicht ganz überein. Und das ist absolut richtig. Jeder von uns hier hat mit Sünde im Leben zu kämpfen. Sonst lebst du nicht mehr. Aber nicht, weil die Sünde so viel Macht über uns hat, sondern weil wir vergessen, weil wir leider viel zu oft vergessen, wer wir sind. Und wir haben vergessen, dass die Sünde keine Macht mehr über uns hat. Und das ist der Grund, warum wir manchmal so tun, als ob Sünde über uns herrschen darf oder über uns herrscht. Und deswegen gehen wir manchmal von Niederlage zu Niederlage, weil wir unsere Identität vergessen. Und irgendwie gibt es da kein Vorankommen. Aber Paulus, er will uns hier gewissermaßen aufwecken. Er will uns wach machen und sagen, das muss so nicht sein. Und das kann eigentlich so nicht sein. Im Vers 6 heißt es ja, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Wenn wir unser Denken der Realität anpassen, dann herrscht Sünde in der Realität tatsächlich nicht mehr über dich, wenn du in Christus bist. Und so müssen wir unser Denken immer wieder anpassen. Und da könnte man ja zur Schlussfolgerung kommen, okay, Paulus meint, wir sollen sündlos leben und man muss sogar sündlos leben. Ist das hier das, was Paulus uns sagen will? Das ist es nicht. Paulus war genauso ein Mensch wie wir und Paulus hatte genauso Schwächen wie wir und Paulus kennt auch jetzt, oder er wusste wahrscheinlich im Voraus, was für Fragen hier entstehen würden. Und deswegen möchte ich hier einmal vorgreifen, wir sind zwar in Kapitel 6, aber lasst uns zu Kapitel 7 gehen. Und da gibt es diese Stelle, die vielen vielleicht bekannt ist, wie Paulus seine eigenen Kämpfe so beschreibt. Er nimmt sich hier selbst als Beispiel und er sagt in Kapitel 7, die Verse 18 bis 19, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten, das gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Ja, damit können wir uns gut identifizieren, oder? Und ich bin so dankbar, dass es diese Stelle gibt. Aber worum es hier geht, was Paulus eigentlich sagen will, ist, als Christen sind wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, aber trotzdem sündigen wir noch. Er meint nicht, dass wir jetzt sündlos leben sollen, dass es keine Sünde mehr im Leben geben darf. Das müssen wir verstehen. Der Befehl ist hier, dass wir anders denken müssen. Wir haben einen anderen Herrn. Das ist die Realität. Und ja, als Christ fallen wir noch in Sünde. Ja, aber wir sind nicht mehr ein hoffnungsloser Sklave, sondern wir können der Sünde Nein sagen. Wir sind der Sünde nicht mehr hilflos ausgeliefert. Und wir als Christen werden weiterhin versucht in dieser Welt, durch die Begierden, durch den Satan. Aber Versuchung zwingt den Christen nicht mehr automatisch zur Sünde. Und das ist der Punkt. Das unterscheidet den Gläubigen vom unerlösten Menschen. In 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es, es hat euch bisher nur menschliche Versuchungen betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und der Ausweg bedeutet nicht, dass die Versuchung sofort verschwindet, sondern dass Gott die Möglichkeit schenkt, standzuhalten. Und wenn ein Christ fällt, dann nicht, weil Gott keinen Ausweg gegeben hätte, sondern weil der Christ der Versuchung nachgegeben hat. In Südafrika ist es so, dass wenn du mit dem Auto unterwegs bist und vielleicht mal an einer Ampel hältst, dass dort Menschen rumlaufen, die dir vielleicht an der Ampel was verkaufen wollen. Vielleicht eine Dienstleistung, dass sie dir deine Scheibe waschen oder die haben irgendwelche Sachen, Blumen oder was auch immer. Die bieten dir was am Fenster an und du kannst es kaufen. Und da war eine alte Frau, die saß im Auto und vielleicht sei dazu gesagt, das nutzen auch manche Verbrecher aus, die geben sich als Verkäufer aus und dann rauben sie die Autofahrer aus. Und da war eine alte Frau, sie konnte nicht mehr gut sehen, ist trotzdem Auto gefahren und saß dann am Steuer an der Ampel. Und sie sieht dann von Weitem, da kommt einer auf sie zu und das war ein Verbrecher. Der hatte eine Waffe in der Hand und er wollte sie bedrohen, er wollte sie ausrauben. Und das ist auch häufig durchaus tödlich ausgegangen. Und sie sieht ihn aber nicht, sie erkennt ihn nicht, sie denkt, wie immer kommt da jemand, will mir was verkaufen. Und sie sagt einfach nur, nein, danke, ich brauche nichts, macht das Fenster hoch und fährt weiter. Und das ist eine schöne Illustration, wie wir mit der Sünde umgehen können. Wir können genau das zur Sünde sagen. Nein, danke. Weil die Sünde eben keine Macht mehr über uns hat. Und das ist die Realität. Wir können sagen, nein, danke, ich muss dir nicht gehorchen. Nein, danke, ich muss dir nicht folgen. Nein, danke, Christus lebt in mir und ich bin schon gestorben. Nein, danke, ich lebe für Jesus. Und das ist kein psychologischer Selbsthilfetrick oder so. Das ist eine Erinnerung an eine Realität. Du bist wirklich dieser Dinge gestorben. Du bist wirklich in neuem Leben, wenn du in Christus bist. Wenn du dein Leben ihm übergeben hast. Nicht jeder Mensch ist automatisch in Christus, sondern es fordert eine ganz bewusste Entscheidung, dass du dich für den Herrn entscheidest. Erinnere dich daran, dass du mit Christus gestorben bist. Die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Wir sollen da mit unserem Denken anfangen. Die dritte Erinnerung ist, erinnere dich, du bist mit Christus auferstanden. Die Verse 8 bis 11, ich lese sie nochmal. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir glauben, weil wir wissen. Paulus spricht hier über Dinge, die wir wissen müssen, Dinge, an die wir uns erinnern sollen. Und ich wiederhole das ganz bewusst immer wieder. Wir sehen, wie wichtig das Wissen ist. dass wir in Kenntnis darüber sind, was Gott sagt, wie Gott uns sieht, was wir in Christus haben und so weiter. Ja, Glauben in der Bibel erfolgt nicht ohne Grundlage, einfach so ins Dunkle hinein, ja, ich glaube irgendwas. Nein, was das Glauben beinhaltet, das lesen wir sehr schön in Hebräer 11, Vers 1. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist eine feste Hoffnung, eine Gewissheit, die sich auf Gottes Wort gründet. Das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, es gründet sich auf Gottes Wort. Eine Überzeugung von Tatsachen, weil Gott diese Tatsachen durch sein Wort zu uns spricht. Das sind nicht Dinge, die wir uns ausdenken, sondern Wahrheiten, die Gott sagt. An die sollen wir uns klammern. Das ist die Realität, das sind die Wahrheiten, um die es hier geht. Deswegen sagt Paulus, wir wissen. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass Paulus die ganze Zeit in diesem Abschnitt darüber spricht, was Tatsachen sind. Er redet hier nur über Tatsachen, nicht was wir tun sollen. Bis jetzt, bis Vers 10 redet er nur über Tatsachen. Keine Aufforderung, dass wir etwas tun sollen, sondern es sind Fakten, die er hier nennt. Wenn du ein Christ bist, dann herrscht Sünde nicht mehr über dein Leben. Du bist mit Christus eins gemacht. Tatsache. Du dienst der Sünde nicht mehr. Tatsache. Die Sünde herrscht nicht mehr über dich. Das ist eine Tatsache. Das ist deine neue Realität, wenn du in Christus bist. Und eine weitere lesen wir eben in Vers 8. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Und Paulus redet hier zukünftig. Wir werden mit ihm leben. Und selbstverständlich, das ist ein Trost für uns als Christen. Es ist eine Zusage, eine Hoffnung. Wir freuen uns darauf, dass wir einmal mit ihm leben werden. Ja, dass wir zu ihm gehören, zum ewigen Leben mit ihm auferstehen werden. Und dieser Ausblick soll uns auch im Kampf gegen die Sünde Kraft geben und soll uns helfen. John Piper sagte mal dazu, denn wenn wir daran, also an diese Hoffnung glauben, wenn wir voller Hoffnung, Geborgenheit und Zuversicht, Zufriedenheit auf diese Zukunft mit Christus blicken, wird die Macht der Sünde in der Gegenwart gebrochen. Die Sünde kann niemanden versklaven, der vollkommen zuversichtlich, sicher und voller Hoffnung auf das unendliche Glück des Lebens mit Christus in der Zukunft ist. Also je mehr wir unsere Hoffnung, unsere Freude und Erfüllung in dem zukünftigen Leben mit Christus finden, desto weniger Anziehungskraft hat die Sünde in diesem Leben. Aber hat die Auferstehung auch Auswirkungen auf das Jetzt? Ja, wir haben es ja vorhin schon gelesen. Aber wenn wir nochmal weitergehen, Vers 11, wir überspringen jetzt mal Verse 9 und 10, da heißt es, also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Für Gott lebt, und zwar jetzt, und zwar heute, nicht irgendwann. Die Auferstehung ist für uns Gläubige zukünftig. Aber das hier ist eine Erinnerung, dass sie uns auch das Leben jetzt schon gibt. Wir haben es auch in den Versen 4 und 5 schon gesehen. Wir sind der Welt gestorben, jetzt können wir mit ihm leben. Durch die Auferstehung Jesu haben wir neues Leben, haben wir die Sicherheit von einem neuen Leben. Jesus selbst sagt ja auch über sich, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Leben, auch wenn er stirbt, wie soll das funktionieren? Paulus zeigt es hier. Es ist ein Sterben in Christus und dadurch wirst du leben. Und wir leben für Gott schon jetzt, weil Christus für Gott lebt und Christus in uns lebt. Das ist so die Argumentation von Paulus. Und die Kraft seiner Auferstehung, die Erinnerung daran gibt uns nicht nur eine feste Zuversicht für die Zukunft, sondern eben auch, dass wir mit ihm auferstehen werden, sondern schon heute in einem neuen Leben leben. Das ist die Grundlage und das müssen wir verstehen. Die Sünde hat keinen Herrschaftsanspruch mehr über dich, weil nun Jesus in dir lebt. Da kann die Sünde kommen, wie sie will. Und wenn wir das anzweifeln, wenn du das anzweifelst, das neue Leben, dann schau auf die Auferstehung, weil das ist der beste Beweis, dass es wirklich funktioniert. Jesus ist auferstanden. Das ist nicht nur ein frommes Reden, dass dann ein neues Leben entsteht. Das sind tatsächliche Dinge, die passiert sind. Jesus lebt und er lebt für Gott. Und wir wissen, dass Jesus lebt, weil die Jünger ihn gesehen haben. 500 Menschen haben ihn gesehen. Und die Jünger haben darüber geschrieben. Die sind dafür gestorben. Es ist eine Tatsache. Für diese Tatsachen sind die Jünger gestorben. Und es hat eine Bewegung ausgelöst, die bis heute anhält. Jesus ist auferstanden. Das ist ja so entscheidend für uns als Christen. Vers 9. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn, Vers 10, denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Und wieder heißt es, wir wissen. Ich wiederhole mich, die Auferstehung ist der beste Beweis dafür, dass der Tod nicht mehr über ihn herrscht. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Jesus ist auferstanden und er lebt ewig. Und jetzt ist Jesus beim Vater und er ist nicht untätig, sondern er tritt für uns ein beim Vater. Er ist unser Fürsprecher. Und Jesus hat die Herrschaft des Todes für immer gebrochen. Für immer, ein für alle Mal. Und so wie der Tod nicht mehr über Jesus herrscht, so herrscht der Tod auch nicht über die, die in Christus sind. Der Tod hat nicht mehr die letzte Macht über den Menschen. Ja, der Tod existiert noch. Menschen sterben heute immer noch. Christen sterben. Aber der Tod ist nicht mehr das endgültige Ende. Und es bleibt auch nicht nur beim Tod von unserem alten Menschen. Nicht nur unser alter Mensch stirbt. Wir sterben der einen Sache und wie wir es auch gelesen haben, das neue Leben. Wir leben für die andere Sache. Jesus lebt für Gott, so auch du. Wieso lebst du? In Gott, weil Jesus in dir lebt. Wie kann Jesus in dir leben und du nicht für Gott? Und das ist auch eine Frage, wo wir uns ehrlich hinterfragen können. Wie kann Jesus in dir leben und du lebst frei in der Sünde und lässt dich nicht verändern? Das geht nicht. Das ist ein Widerspruch. Wenn Jesus in dir lebt, dann lebst du für Gott. Und jetzt kommen wir zu einem Wendepunkt im Römerbrief. Wir kommen zu Vers 11. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, jetzt kommen wir vom Indikativ zum Imperativ. Also bisher hat Paulus immer nur Tatsachen beschrieben, wie die Wirklichkeit aussieht. Bis jetzt, Kapitel 6, Vers 11. Und wir sehen, wie lange Gott hier Tatsachen aufschreiben lassen hat. Von 6 Kapitel lang fast ausschließlich Tatsachen. Und jetzt kommt der erste Befehl im Römerbrief. Haltet euch selbst dafür. Und was ist dieses Halten? Was meint das? Denken. Denkt daran, erinnert euch. Und das Wort wird im Römerbrief ziemlich häufig verwendet. Und es bedeutet eigentlich etwas anrechnen. Wir kennen das vielleicht im Zusammenhang mit der Gerechtigkeit. Uns wird die Christi Gerechtigkeit angerechnet. Zum Beispiel im Römer 4, Vers 3 heißt es, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das Anrechnen, das ist das Wort, das hier auch für haltet euch dafür verwendet wird. Und in diesem Zusammenhang bedeutet es, rechnet euch all diese Wahrheiten an, all diese Tatsachen, die hier beschrieben sind. Das ist nicht nur Theorie, das ist nicht nur etwas, was mit euch nichts zu tun hat, sondern es ist etwas ganz Persönliches. Betrachtet euch so, wie es hier beschrieben wird, wenn du in Christus bist. Und das ist die zentrale Stelle, um Freiheit von der Sünde zu verstehen, die wir in Jesus empfangen. Entscheidend ist, wie du denkst. Wir müssen uns als tot für die Sünde betrachten. So sollen wir über uns denken. Betrachte dich nicht länger als Sünder, betrachtet euch mit Christus gestorben, mit ihm begraben und nun lebendig mit Christus. So müsst ihr darüber denken. So sollen wir denken und glauben. Das sagt Paulus hier. Er ruft uns auf. Haltet euch dafür. Die erste Aufforderung. All diese Wahrheiten, die wir hier lesen, in den Versen zuvor. Haltet euch dafür. Rechne es dir an. Sei dir deiner Stellung in Christus bewusst. Ja, Paulus schreibt hier nicht von einem Menschen, der hier durch harte Disziplin und Eigenleistung zu dieser Stellung gekommen ist. Wenn du mit Christus versöhnt bist, wenn du eins mit ihm bist, dann ist das, was ich die ganze Zeit hier geredet habe und auch das, was wir sonst noch in den Versen zuvor im Römerbrief sehen, dann ist das eine Tatsache deiner persönlichen Errettung. Dann ist das Bestandteil in deinem Leben. Wenn du Christ bist, dann redet er von dir. Und der Glaubensschritt, der von uns hier gefordert ist, ist, dass wir den alten Menschen genauso sehen, wie Gott ihn sieht. Nämlich am Kreuz. Der alte Mensch ist am Kreuz mit Christus getötet. Der alte Mensch ist mit Christus getötet. Und wir sollen daran arbeiten, dass der alte Mensch in unserem Denken auch am Kreuz bleibt, wo Gott ihn in seiner Gnade hingestellt hat. Und das bedeutet, dass wir von Herzen mit Gottes Urteil übereinstimmen, über unser altes Ich. Es ist gekreuzigt und das sollen wir für wahr halten, das sollen wir uns anrechnen. Und je gründlicher wir wissen, was Gott getan hat, desto besser können wir uns auch dafür halten, desto besser können wir uns auch, können wir es für wahr halten oder können wir das uns anrechnen. Betrachte dich als tot für die Sünde. Reagier auf Sünde genauso, wie ein Toter auf Versuchung reagieren würde. Von Augustinus weiß man, dass er vor seiner Bekehrung viel ein ausschweifendes Leben mit verschiedenen Frauen geführt hat. Und an einem Tag wurde er von einer Frau belästigt, mit der er vor seiner Bekehrung zusammengelebt hatte. Und als er sich dann umgedreht hat und weggegangen ist, rief sie ihm nach: Augustinus, ich bin's doch, ich bin's. Und er meinte, und er ging nur noch schneller und er rief über die Schulter zu: Ja, ich weiß, aber ich bin's nicht mehr. Ich bin es nicht mehr. Und er meinte damit, dass er für die Sünde tot sei und nun für Gott lebt. Ich bin nicht mehr der alte Mensch. Ich habe eine neue Identität in Christus. Ich habe eine neue Beziehung zur Sünde. Sein alter Mensch ist mit Christus gestorben. Paulus fasst das sehr gut zusammen in Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich bin der Sünde gestorben, das ist eine Tatsache. Und jetzt lebe ich für Gott. Also wenn du wirklich frei von der Sünde aus der Vergangenheit oder der Gegenwart sein möchtest, dann musst du zuerst in Christus sein. Dann musst du mit ihm eins gemacht worden sein. Du musst ihn kennen und du musst ihn um Vergebung gebeten haben. Du musst im Glauben ihn als Herrn und Erlöser angenommen haben. Und das ist das, was dich mit ihm eins macht. Dann bist du eins mit Christus. Und wenn du das getan hast, dann musst du dich ständig, ja, Tag für Tag, dein Leben lang, daran erinnern, dass du wirklich frei bist. Dass du wirklich dieser Dinge gestorben bist, weil Jesus Christus dieser Dinge gestorben ist. Und weil er nun in dir lebt. Und vielleicht wartest du schon lange auf Veränderung und du wunderst dich, dass es nicht vorangeht. Und vielleicht liegt es daran, dass du dir deiner Identität in Christus einfach nicht sicher bist. Wirkliche Veränderung fängt in unserem Denken an. Sind wir uns bewusst, was wir in Christus haben? Der Schlüssel liegt in unserem Denken. Es gibt auch Menschen, die sich Christen nennen, die ständig in Sünde leben und keinen Fortschritt im Kampf gegen die Sünde machen. Und wenn es dir so geht, dann frage ich dich, wie kann es sein, wenn Christus, der all diesen Dingen gestorben ist, wenn er in dir lebt, wie kann es sein, dass du niemals mit der Sünde brechen kannst oder zumindest einen Schritt vorankommst? Es kann nicht sein, dass Christus in einem Menschen lebt und der Mensch sich niemals verändert. Dass die Heiligungsschritte manchmal kleine Schritte sind, ja, absolut. Und jemand sagte mal treffend, die Frucht des Geistes ist eine immer wachsende Frucht. Und das kann manchmal in kleinen Schritten vorangehen, absolut. Aber es muss eben vorangehen. Und wenn bei jemandem jahrelang keine Veränderung sichtbar ist und sein Leben sich einfach nicht voranbewegt, dann ist hier eine große Frage in seinem Leben, nämlich ist Christus wirklich da? Es steht nur außen Christ drauf und innen ist kein Christ da. Und das zeigt eben unsere Frucht, das zeigt die Veränderung. Und dafür ist es auch gut, wenn wir als Geschwister, wenn du auch in einer Gemeinde bist, dass jemand dir da Feedback gibt oder Rückmeldung über deine Veränderung, über das, wie du in dem Glauben gewachsen bist. Und das wiederum soll jetzt nicht heißen, ihr sollt jetzt nach Hause gehen und versuchen, noch heiliger zu leben, dass Menschen viel sehen, sondern der Aufruf, der hier ist, mehr daran zu denken, wer du wirklich bist und dann deine Hilfe bei dem zu suchen, der dir wirklich helfen kann. Ich komme nochmal zu diesem Mann zurück. Dieser Mann hat 11 Jahre vermutlich unverschuldet unter einem Erinnerungsverlust gelitten. Lasst uns nicht verschuldet unter geistlicher Amnesie leiden, also unter geistlichem Erinnerungsverlust. Es beginnt mit unserem Denken. Wenn wir diese Kette vor Augen haben, es beginnt mit unserem Denken. Wenn Gott irgendwo ansetzt, dann zunächst in unserem Denken. Das sehen wir auch, wie der Römerbrief aufgebaut ist. Erstmal haben wir die ganzen Wahrheiten. Es beginnt mit unserem Denken. Erneuert euer Denken durch Gottes Tatsachen, durch Gottes Wahrheiten. Und dadurch wird Gott uns verändern, weil das wird Auswirkungen haben auf unsere Handlungen, auf unsere Gewohnheiten, auf unseren Charakter und auf unseren Wandel mit Gott. Das ist der erste Schritt. Und Gott segne dich im Nachdenken darüber. Amen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für all die Wahrheiten, die du uns in deinem Wort gibst. Danke, Herr, für die Fülle, für diesen Reichtum, für die Tiefe von deinem Wort. Und ich danke dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du für uns hingegeben hast, der für uns gestorben ist, der für uns wieder auferstanden ist und durch den wir leben dürfen, Herr. Danke dir für die neue Identität, die wir in Christus haben dürfen. Herr, und das ist keine trockene Theorie, das ist nichts Fairness, sondern das ist etwas, was ganz praktisch mit meinem Leben zu tun hat. Und so bitte ich dich, Herr, für mich und auch für meine Geschwister, dass wir das verinnerlichen, dass wir fest sind in unserer Identität, dass wir ein starkes Bewusstsein darüber haben, dass wir gefestigt sind, dass wir uns diese Wahrheiten, dass wir sie für wahr halten, dass wir uns daran klammern, sie uns anrechnen, Herr, weil du es getan hast, Herr. Du hast unsere alten Menschen gekreuzigt, du hast uns ein neues Leben gegeben. Alle Ehre dir dafür, Herr. Und ich bete für diejenigen, die dich noch nicht kennen, die noch keinen Frieden haben mit dir. Herr, es gibt nichts Schöneres, als Gemeinschaft mit dir zu haben, Frieden mit dir zu haben, versöhnt mit dir zu sein, Herr. Du gibst wahren Frieden, wahre Hoffnung, wahren Trost, Herr. Und das wünsche ich jedem Menschen. Und so bitte ich dich, dass du diejenigen bewegst, Herr, die dich noch nicht kennen. Und dass du ihnen ihre Augen und ihre Herzen öffnest für dich. Und dass sie ihre Not sehen und dein Angebot, Herr, deine Gnade, deine Größe und deine Schönheit. Darum bitte ich dich. Danke, Herr, für diesen wunderbaren Tag, für diesen Freudentag. Segne bitte auch die weitere Gemeinschaft und diese Zeit. Und in allem erwarten wir deinen Segen, deine Begleitung und deinen Schutz. Segne uns bitte im Nachdenken darüber. Amen.